So von mir auch einen schönen guten Morgen. Ich habe gestern kurz mit Philipp telefoniert. Ich habe keine Muttertagspredigt. Ich habe mir das mal zwischendurch überlegt, aber so richtig dachte ich, das ist dann so ein bisschen wie Selbstwerbung, ne? Was am Ende rauskommt. So von wegen, wir möchten als Mütter doch bitte schön geehrt werden oder so. Irgendwie fiel mir da nichts Passendes ein. Und da mich schon länger was anderes beschäftigt, habe ich gedacht, mache ich auch das andere. Es wird darum gehen, schuldig oder Freispruch. Und eigentlich fängt das Ganze an bei einer Einleitung zur Bergpredigt. Da sagt Jesus nämlich irgendwie etwas sehr Verwirrendes, wie ich zumindest finde. Ich habe mich gefragt, wie ist Jesus eigentlich? Jesus ist barmherzig. Er ist in seiner Art eher bescheiden gewesen. Er kam schon sehr bescheiden zur Welt, sehr zurückhaltend, unscheinbar. Auch sein Beruf, erstmal so als Zimmermann, ist wenig königlich. Sein ganzes Leben, die 3 Jahre, die er unterwegs war, da war er jetzt auch nicht herrschaftlich. Und sein Tod war auch definitiv nicht königlich. Er trat eher selten laut in Erscheinung oder sehr vehement. Mir fällt da eigentlich nur die Tempelreinigung auf, wo er da mal ein bisschen lauter geworden ist. Er heilte und er verhinderte, dass zum Beispiel eine Ehebrecherin gesteinigt wurde, obwohl sie laut Gesetz schuldig war. Er begegnete den Menschen, den Außenseitern, mit Respekt und Annahme. Nur den Pharisäern gegenüber, da war er ab und zu mal etwas strenger. Oder da hatte er was dran auszusetzen. Und dann sagt er in Matthäus 5, 17 bis 20, das ist die Einleitung zur Bergpredigt, etwas, finde ich nicht ganz einfach. Ich lese euch das mal vor. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ist Jesus da jetzt unter die Pharisäer gegangen? Die sind schließlich diejenigen, die das Gesetz halten, und zwar ziemlich genau. Das sind diejenigen, denen er sogar vorwirft, alles zu verzehnen. Also für alles, für das letzte bisschen Gewürz, den Zehnten zu zahlen. Die das Gesetz unglaublich genau nehmen. In einer anderen Übersetzung heißt, es darf nicht ein Jota des Gesetzes unterschlagen werden. Ein Jota ist das I, ein kleines I, das Unbedeutendste. Nichts davon, von diesem Gesetz, darf unterschlagen werden. Was mutet Jesus uns da eigentlich zu mit dieser Aussage? Er setzt uns in ein ziemliches Spannungsfeld. Aber er macht uns auch eine Zusage mit diesem Vers. Mir ist das bewusst geworden, bei einem Thema zu einem Theaterstück. Und das ist wie so ein Experiment aufgebaut. Und das Experiment würde ich ganz gerne mit euch auch machen. Also es ist ein Experiment, was nicht wehtut, es ist nicht gefährlich und was vielleicht auch ganz wichtig ist, es gibt keine Gewinner und Verlierer am Ende. Es geht um ein Theaterstück. Und zwar in Deutschland wurde das seit Oktober 2015 aufgeführt und das Drehbuch stammt von Ferdinand von Schirach. Er ist Strafverteidiger und Schriftsteller. Es ist ein Justizdrama und das Verrückte an diesem Theaterstück ist, dass die Zuschauer da sitzen und dieses Drama auf der Bühne sehen und die Zuschauer sind am Ende die Geschworenen. Die entscheiden am Ende, ob der Angeklagte verurteilt wird oder nicht. Das Theaterstück. Man sieht, wie auf der Bühne ein Angeklagter verhört wird. Der Angeklagte heißt Lars Koch und ist Major der Luftwaffe. Koch schoss mit seinem Kampfjet ein Zivilflugzeug der Lufthansa ab. Das hat er jetzt nicht einfach so gemacht. Da saß ein Terrorist drin, der dieses Flugzeug mit den 164 Menschen an Bord auf die Allianz Arena in München steuern wollte und dort zum Absturz bringen wollte. Diese Allianz Arena war mit 70.000 Menschen voll besetzt. Und dieser Pilot hatte die Möglichkeit, dieses Flugzeug abzuschießen, und er hat es gemacht. Und jetzt steht er vor Gericht. Er hat dieses Attentat verhindern können, indem er 164 Menschen tötete. Damit hat er 70.000 Menschen gerettet. Macht ihn seine Tat jetzt zum Verbrecher oder zum Helden? Man muss jetzt noch bedenken, dass die 164 Menschen so oder so gestorben wären. Bei dem Absturz wären die auch nicht mit dem Leben davon gekommen. Macht ihn seine Tat jetzt zum Verbrecher oder zum Helden? Also in den Theatern war das so, dass dann nach der Pause, die Leute sind alle rausgegangen, nach der Pause gab es zwei Eingänge. Den einen Eingang, da stand drüber schuldig, bei dem anderen Eingang stand Freispruch. So, und weil ich ja gesagt habe, ich will mit euch ein Experiment machen, wie das bei Gericht ist, da steht man dann irgendwann auf. Ich bitte euch jetzt alle einmal aufzustehen. Nee, das werde ich nicht. Aber das wäre gut, das stimmt. Natürlich haben die in dem Theater einen Vorteil gehabt. Das Ganze ging ein bisschen länger. So ein Theaterstück geht über eine Stunde. Die hatten also viel mehr Argumente, die sie abwägen konnten, mussten dann eine Entscheidung fällen. Ich bitte euch jetzt, relativ schnell eine Entscheidung zu fällen. Und zwar, dass auf dieser Seite vom Gottesdienstschiff sich die versammeln, die sagen, dieser Major, dieser Pilot hat sich schuldig gemacht. Er hat sich vor dem Gesetz schuldig gemacht, er hat 164 Menschen getötet, er muss schuldig gesprochen werden. Auf dieser Seite sollen sich alle die versammeln, die sagen, Freispruch. Er hat 264 Menschen getötet, aber er hat 70.000 Menschen das Leben gerettet. So, ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist, so vor allen Positionen zu beziehen und jetzt hier durch die Gegend zu wandern. Wir mögen unsere Plätze, das weiß ich. Aber ich würde sagen, einfach mal Mut, probiert es aus. Es wird am Ende keine Spaltung der Gemeinde stattfinden. Ja, ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit. Und dann sagt mal, entweder hier ganz klar unschuldig, Freispruch. Und hier, er ist schuldig, er muss verurteilt werden. Und dann dürft ihr da sogar Platz nehmen, damit man das noch ein bisschen länger spürt. Ich hoffe, da ist genug Platz. Ich habe das gut ausgewählt, glaube ich. Also der Teil ist keine Enthaltung. Der ist dann auch für Freispruch. Okay, ihr dürft wieder Platz nehmen, allerdings auf den entsprechend gewählten Seiten, bitte. Also erstmal vielen Dank für euren Mut, finde ich toll. So. Alle sitzen wieder, dann geht's weiter. Auf dieser Seite, ihr sagt, ja, er ist schuldig. Im Gesetz steht, du sollst nicht töten. Der Major hat getötet, also ist er schuldig. Definitiv. Schuldig an der Tötung von 164 unschuldigen Menschen. Die Sache ist klar. Auf der anderen Seite, er hat das schließlich getan, um anderen Menschen das Leben zu retten. Also unschuldig. Er hat verantwortungsbewusst gehandelt. 70.000 verdanken ihm das Leben. Was würde jetzt passieren, wenn der Major freigesprochen wird? Man würde sagen, er wäre unschuldig. Damit würde man dem Gesetz nicht gerecht werden können und den 164 Menschen, die er da abgeschossen hat, auch nicht. Eventuell würde man vielleicht sogar Gefahr laufen, das Gesetz auszuhebeln. Vielleicht könnte sich zukünftig die Haltung einschleichen, dass es durchaus erlaubt ist, das Leben verschiedener Menschen gegeneinander aufzuwiegen. Die Würde des einen ist unantastbar, die des anderen wird halt dafür geopfert. So, jetzt war das ein fiktiver Fall. Es gibt allerdings in unserer Geschichte einen konkreten Fall, den ich gelesen habe, den ich unglaublich beeindruckend fand, und zwar Bonhoeffer. Den hatten wir in den letzten Predigten öfter mal. Mich hat er auch beschäftigt. Und zwar, ich zitiere erstmal etwas. Eigentlich könnte dieses Zitat passend zu diesem Theaterstück gekommen sein. Aber es ist, wie gesagt, schon etliche Jahre her. Nun gibt es gewiss kein geschichtlich bedeutsames Handeln, das nicht immer wieder einmal die Grenzen dieser Gesetze überschritte. Es ist aber ein entscheidender Unterschied, ob solche Überschreitung der gesetzten Grenze prinzipiell als deren Aufhebung aufgefasst wird oder ob man sich dieser Überschreitung als vielleicht unvermeidbarer Schuld bewusst bleibt. Soll ich es noch einmal? Es ist ein bisschen kompliziert. Ich finde, Bonhoeffer ist noch nicht unsere Sprache so ganz. Aber ich lese es nochmal. Es gibt gewiss kein geschichtlich bedeutsames Handeln, das nicht immer wieder einmal die Grenzen dieser Gesetze überschritte. Es ist aber ein entscheidender Unterschied, ob solche Überschreitungen der gesetzten Grenze prinzipiell als deren Aufhebung aufgefasst wird oder ob man sich dieser Überschreitung als vielleicht unvermeidlicher Schuld bewusst bleibt. Es ist einfach in der Welt so eingerichtet, dass die grundsätzliche Achtung der Gesetze und Rechte am dienlichsten ist und dass diese Gesetze sich nur eine ganz kurze, einmalige, im Einzelfall notwendige Überschreitung gefallen lassen, während sie den, der aus der Not ein Prinzip macht, früher oder später aber mit unwiderstehlicher Gewalt erschlagen. Was sagt Bonhoeffer damit? Er selbst war herausgefordert, eine Entscheidung zu fällen. Als jemand, der den Lauf der Dinge und Hitlers Machtergreifung und eben auch die Folgen, die das alles haben würde, ziemlich früh schon durchschaut hatte und sich damit auseinandergesetzt hatte, hatte er zwar eine klare Haltung, wusste aber auch erstmal nicht, wie er die äußern sollte. Es drängte sich für ihn die Frage auf, ob er in den Widerstand gehen würde. Ihm war aber auch klar, wenn er in den Widerstand gehen würde, hieße das auch, er müsste bereit sein, zu töten. Hitler, an der Ermordung Hitlers in irgendeiner Weise beteiligt zu sein. Er hat das Ganze in seinen Gedanken auf die Spitze getrieben, hat gesagt, nee, ich darf nicht nur sagen, das ist okay, sondern ich müsste selber Hand anlegen. Die Entscheidung müsste ich fällen, dass ich dazu bereit bin, weil es wäre fatal, wenn ich zwar sage, ja, ist richtig, aber die Schuld würde ich jemandem anderen aufbürden. Tun, die Drecksarbeit, mögen dann doch bitte die anderen. Also hat er für sich überlegt, kann ich sagen, ich gehe in den Widerstand mit aller Konsequenz, ja oder nein? Darf ich einen Diktator umbringen und damit Menschen retten und die Freiheit retten, Deutschland und die Werte, die die Menschen leben? Er hat mit vielen Menschen darüber, nicht mit vielen, mit seinen engsten Freunden und mit seiner Familie darüber gesprochen. Er hat gebetet, Bibel gelesen. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass er es nicht darf. Kein Gesetz auf der Welt würde ihm das erlauben. Und das Gesetz vor Gott würde es ihm auch nicht erlauben. Aber er kam eben auch zu dem Schluss, dass er bereit wäre, genau diese Schuld auf sich zu laden. Und zwar in der Hoffnung, dass Gott auf sein Herz schaut und ihm barmherzig ist. Er schreibt dazu zum Thema Zivilcourage, etwas, wo wir auch täglich herausgefordert sind, Entscheidungen zu fällen. Da sagt er etwas ganz Wichtiges. Ich zitiere wieder. Zivilcourage aber kann nur aus der freien Verantwortlichkeit des freien Menschen erwachsen. Sie beruht auf einem Gott, der das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht. Laut Bonhoeffer will Gott also, dass wir verantwortlich handeln und dass unser Glauben auch ein Wagnis ist und Taten fordert. Und Bonhoeffer geht davon aus, dass wir als Christen dabei auch immer wieder unvermeidlich Schuld auf uns laden. Also, am Gesetz lässt sich kein Jota streichen, nichts auflösen. Wenn ich das Gesetz anwende, bin ich häufiger schuldig, als mir lieb ist. Und da muss es gar nicht um Mord gehen oder um so wichtige Dinge, die ein Major in dem Stück oder Bonhoeffer in unserer Geschichte entscheiden mussten. Jesus sagt in Vers 18, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Das heißt also, solange wir auf dieser Erde sind, ist das so. Das Gesetz bleibt. Wir brauchen aber Barmherzigkeit, um freigesprochen zu werden. Das Gesetz bleibt und wir werden immer wieder gegen das Gesetz verstoßen. Da kann ich noch so gesetzestreu sein wollen und mich noch so sehr bemühen. Es ist tatsächlich nicht möglich. Auf der rechten Seite sitzen jetzt die, die den Schuldspruch gewählt haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, die Würde der 164 Menschen ist unantastbar und unterm Strich, auch wenn uns das nicht gefällt, die Würde eines Diktators ist laut Gesetz ebenfalls unantastbar. Vor dem Gesetz sind alle gleich, kein Ansehen der Person steht in der Bibel. Und trotzdem, die auf der linken Seite, die haben gesagt, dass dieser Major unglaublich mutig ist und wir sagen mit Sicherheit alle, dass Bonhoeffer sehr mutig eine Entscheidung gefällt hat. Beide werden abgewogen haben und beide werden mit dem Bewusstsein daran gegangen sein, dass sie dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und bei beiden war es so, dass Nichthandeln auch keine Option gewesen wäre. Dem Major hätte man vielleicht unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen und Bonhoeffer, wenn er denn dann die Zeit in Gefangenschaft überhaupt überlebt hätte und er nicht in den Widerstand gegangen wäre, hätte er sich wahrscheinlich wie viele andere Menschen anhören müssen, dass er feige gewesen ist, dass er keine Stellung bezogen hat und dass er damit dann doch wieder irgendwie auch schuldig ist an dem, was im Dritten Reich passiert ist. Und trotzdem stand ihnen beiden nicht zu, über Menschen zu urteilen oder zu richten. Gott stand auch mal vor dieser Frage und ihm alleine steht dieses Vorrecht zu, das eine Menschenleben gegen das andere aufzuwiegen. Und er hat entschieden. Er hat es mit Sicherheit nicht leichtfertig entschieden, aber das Gesetz, was er uns gegeben hat, hatte sehr schnell gemerkt, dass die Menschen das nicht einhalten konnten. Und so sagt er dann schon im Jesaja, er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter trat er ein. Also es steht schon im Jesaja, dass Gott einen für viele hergeben wird. Und im Neuen Testament sagt er, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Gott hat tatsächlich auch abgewogen, ein Menschenleben gegen das vieler, gegen unser aller Leben. So, was bedeutet das, was ich jetzt alles erzählt habe, so in unserem Alltag? Hat das überhaupt irgendeine Relevanz? Ich denke, zuallererst müssen wir uns bewusst werden, dass wir in diesem Spannungsverhältnis leben. Das Gesetz werden wir nicht aufheben können, aber wir möchten freigesprochen werden. Wir möchten nicht bestraft werden. Wir möchten vor Gott treten können, mit einem reinen Gewissen, mit einem reinen Herzen. Wir können uns nicht davor drücken, eine Entscheidung zu fällen und wir werden schuldig. Es geht darum, es zu erkennen und es anzuerkennen, dass es tatsächlich so ist. Jetzt hätte ich gern die Folien. Genau, ich finde nämlich jetzt, ne, wir erkennen an, dazwischen bewegen wir uns zwischen schuldig und Freispruch. Sowohl in dem, wie wir unsere Umwelt beurteilen, also was ist richtig, was ist falsch, wie wir miteinander umgehen. Wir bewegen uns dazwischen. Das ist dieses Spannungsfeld. Und das müssen wir anerkennen. Und wenn wir das anerkannt haben, dann geht es darum, dass wir vor Gott stehen. Unsere Beziehung zu Gott. Vor ihm wollen wir rein sein. Und wenn das Gesetz angewandt würde, würden wir nicht straffrei durchgehen können. Weil wo ein Urteil ist, gibt es im Normalfall die Strafe. Straffreiheit kann es umgekehrt also nur geben, wo das Gesetz angewandt wird und ein Urteil gesprochen wird. Jetzt müssen wir aber vor Gott nicht die Flucht ergreifen, sondern wir können die Flucht nach vorne wagen, weil er uns mit offenen Armen empfängt. Weil er diesen Preis ja schon bezahlt hat mit seinem Sohn. Er hat das eine Leben gegen das unser aller gegeben. Das ist für uns relevant, indem wir das einmal in Anspruch nehmen. Einmal ganz grundsätzlich, also wenn ich wirklich erkannt habe, ich kann nach dem Gesetz, ich kann mich anstrengen, wie ich will, ich kann alles tun, ich schaffe es nicht, und das wird jeder irgendwann erkennen, dann gibt es die Möglichkeit, den Freispruch zu bekommen, indem ich das Opfer Jesu annehme. Indem ich annehme, dass Jesus wirklich den Preis bezahlt hat, dass Gott mit Jesus diesen Preis bezahlt hat. Das kann ich grundsätzlich für mich annehmen und ja, wer das noch nicht gemacht hat, kann ich nur ermutigen. Dann ist dieses Spannungsverhältnis dazwischen, zwischen schuldig und Freispruch, auszuhalten. Wir können das aber auch immer wieder machen, täglich. Immer wieder, wenn wir gemerkt haben, ich habe gegen das Gesetz verstoßen oder ich wusste gar nicht, wie ich das machen sollte, es hat nicht geklappt, ich darf damit zu Gott kommen. Das ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Tun's die Folien nicht? Doch, dann. Also das Spannungsfeld Erkenntnis und Akzeptanz. Wir haben es erkannt und wir haben es akzeptiert, dass wir da drin leben. Und es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ich bin schuldig, ich möchte auf die Freispruchseite. Das ist das, was ich mit Gott persönlich aushandle, meine Beziehung zu Gott. Dann gibt es aber auch noch die Dimension als Leiter oder als Eltern, Lehrer oder als Vorbilder. Da stehe ich auch in der Herausforderung, zwischen Gesetzestreue und Barmherzigkeit zu entscheiden, immer wieder. Wenn ich weiß, wenn ich meine Kinder beobachte, die machen hier und da Mist, und das eine oder andere erkenne ich sehr gut wieder, das habe ich auch gemacht. Das weiß ich ganz genau. Ich bin häufig straffrei rausgegangen, vielleicht auch, weil meine Eltern es nicht mitbekommen haben oder eben, weil sie barmherzig waren. Jetzt könnte ich ja sagen, ach, ist nicht so schlimm. Hat ja jeder mal gemacht. Das geht schon vorbei. Und dann würde ich meiner Verantwortung nicht gerecht, das Gesetz auch zu lehren. Und an meinen Kindern würde einiges vorbeigehen, weil sie brauchen das Gesetz auch. Sie brauchen diese Regeln, um sich darin zu bewegen, um ein gesundes Miteinander zu lernen. Das steht im Vers 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also, mein Auftrag als Mutter, auch an Muttertag, ich muss meinen Kindern sehr wohl das Gesetz lehren. Aber ich darf trotzdem barmherzig sein. Aber sie müssen schon wissen, wo es lang geht. Das Gleiche ist, diese Verantwortung haben wir füreinander, wenn wir als Lehrer unterwegs sind, als Leiter in Gruppen, hier in Hauskreisen oder in der Gemeinde. Es ist immer diese Gefahr, auf der einen Seite zu gesetzlich zu sein und auf der anderen Seite zu schwammig. Es geht immer darum, das Gesetz zu lehren und trotzdem barmherzig zu sein. Gott hat es uns vorgemacht. Es geht also. Und in der dritten Ebene ist es so, dass Jesus sagt, dass wer ihn liebt, der hält auch seine Gebote. Ich würde einfach mal sagen, lasst uns einander einfach mal frech weg unterstellen, dass wir es gut miteinander meinen. Und dass wir Jesus lieben und dass wir seine Gebote halten wollen. Dass uns das nicht gelingt, ist uns bewusst. Ja, und dass uns einfach zugutehalten, dass wir im Spannungsfeld leben und dass es nicht immer eindeutig ist und dass wir herausgefordert sind. Und lass uns einander unterstellen, dass wir alle abwägen und ein Stück gemeinsam daran arbeiten, das Reich Gottes zu bauen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ein Bonhoeffer, der wirklich in Kauf genommen hätte, einen Mord zu begehen, dass er darauf gehofft hat, dass Gott ihm vergibt. Dass er diese Schuld sich aufgeladen hätte mit dem Bewusstsein, Gott vergibt mir aber. Und er wird mich auch darüber trösten. Das hätte ihn ja ein Leben lang verfolgt. Wenn wir so miteinander umgehen, dass wir wissen, jeder meint es gut, dann lass uns doch genauso großzügig auch mit dieser Vergebung umgehen, wenn etwas schief läuft. Wenn der andere mal nicht so genau das Gesetz eingehalten hat. Ich kann dann auf das Gesetz pochen, ja. Und ich sollte bestimmt auch darauf hinweisen. Denn das Gesetz ist das Maß unserer Sünden. Daran können wir unsere Sünden messen. Aber die Barmherzigkeit ist da, wo wir über die Pharisäer-Gesetzestreue hinweg Gerechtigkeit leben. Und das ist das, was Jesus damit sagt. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also was er da sagt ist, ja, ihr könnt das Gesetz ganz klar befolgen. Ihr müsst es lehren, ihr müsst es ernst nehmen. Aber versteckt euch nicht dahinter, sondern seid mutig. Und am Gesetz erkennen wir halt unsere Sünden. Das heißt, ich, wenn ich sie erkannt habe, dann sollte ich den Mut haben, auch um Vergebung zu bitten. Und dann hoffe ich einfach, dass wir untereinander auch großzügig vergeben. So, jetzt haben wir hier einmal schuldig, Freispruch, die Angst, dass jetzt die Gemeinde gespalten ist. Ich habe mich gefragt, ob ich das überhaupt machen kann. Ich denke, es ist ganz klar, es ist nicht so, dass diese Gemeinde deswegen gespalten ist. Das ist das, was wir jeden Tag erleben, dass wir dazwischen hin und her müssen und das kaum auszuhalten ist, diese Spannung. Und ich hoffe, dass jetzt keiner den anderen anguckt. Da, guck mal, der hat sich auf die Schuldigseite gesetzt. Der ist aber unbarmherzig. Oder umgekehrt, der nimmt das Gesetz aber nicht ernst. Darum geht's nicht. Ich glaube, es hat beides. Gehört zusammen. Und weil Jesus dazwischen steht, weil Jesus gesagt hat, ich schlag die Brücke, ist auch beides möglich. Und ich wünsche mir einfach, dass wir darüber eher ins Gespräch kommen. Dass ihr dieses Thema vielleicht in euer Zweierschaften, in den Kleingruppen oder sonst wo einfach nochmal euch anguckt. Wie ist das im Alltag, wenn ich zwischen diesen Stühlen stehe? Ich erzähle vielleicht noch eine kleine, blöde, alltägliche Geschichte, die so gar nicht heroisch ist wie die vom Bonhoeffer. So die Vorstellung, ich gehe mit meiner besten Freundin auf einen wunderschönen Empfang. Wir haben uns verabredet, direkt vor der Tür. Also wir haben beide nicht viel Zeit, haben uns beide rausgeputzt und treffen uns wirklich vor diesem Eingang. Sie kommt jetzt daher mit einem wunderschönen roten Kleid, das ihre Figur vielleicht nicht ganz so gut umschmeichelt. Und ich denke, ganz glücklich ist das jetzt nicht gewählt. Aber sie fragt mich ja nicht. Dann muss ich auch nicht lügen, weil ich darf ja laut Gesetz nicht lügen. Das Dumme ist, sie dreht sich vor mir und sagt, und? Bin ich nicht schön? Ich denke, wow, was sage ich jetzt? Ich habe die Wahl zu lügen. Oh nein, alles gut, super siehst du aus. Oder zu sagen, grenzwertig. Oder ich kann sie tun, irgendwo dazwischen rum zu hantieren. Ich weiß es in dem Moment. Ich habe auch nicht viel Zeit, weil wir sind auf dem Weg durch diese Tür. Und da ist jetzt dieser Empfang. Ich habe diese Situation zum Glück nicht gehabt. Aber ich glaube, ich würde in dem Moment sagen, du bist einfach eine tolle Frau oder du bist wirklich schön. Weil ich mir vorstelle, dann hätte ich vielleicht gelogen, in dem Kleid sieht sie vielleicht nicht schön aus, aber die Vorstellung, sie in diesen Empfang zu schicken und sie den ganzen Abend mit diesem unsicheren Gefühl da zu wissen, das würde mir den Magen umdrehen. Und natürlich hätte ich dann gelogen, ja, ich wäre schuldig geworden. Und vielleicht würde sie mir das hinterher sogar vorhalten und sagen, boah, echte Freunde sind dafür da, dass sie die Wahrheit sagen. Dann würde ich sagen, aber nicht in dem Moment, bitte. Und ich glaube, das passiert uns einfach alltäglich. Und jeder kennt da so seine Geschichten. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das Gesetz, das wir haben, an dem wir uns orientieren dürfen. Und an den Gesetzen erkennen wir wirklich, wie gut du es mit uns meinst. Vater, dass du für uns sorgst, dass du uns im Blick hast, dass diese Gesetze uns eigentlich gut tun. und dass sie wertvoll sind. Ich danke dir, dass du sie uns gegeben hast. Und ich danke dir noch viel mehr dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du uns freisprechen möchtest. Dass du den Preis bezahlt hast. Und dass wir deshalb wirklich mutig im Leben sein dürfen. Und dass wir damit rechnen dürfen, dass du vergibst. Und dass wir keine Angst vorm Handeln haben müssen. Dass wir Stellung beziehen dürfen. Jesus, ich danke dir für so Vorbilder wie Bonhoeffer, die uns Mut machen. Jesus, und ich danke dir, dass wir diese Vergebung auch miteinander leben dürfen. Dass du uns das vorgemacht hast und dass wir das wirklich nachmachen dürfen. Du bist so großzügig. Du meinst es so gut mit uns. Dafür danke ich dir.